treffen ihn im Museum für Kommunikation. Aktuelle Ausstellung, Nachrichten.
Ist aktuell eine Ausstellung?
Glaube ich schon. Ein Jahr ist eine Ausstellung, wow. Was ist da mal?
Hallo, ja, guten Tag.
Hallo,
Herr Balken. Ja, sehr freundlich, guten Tag zusammen.
Ja, schließen Sie erstmal ab.
Vorrat anschließen, hier wird ja geklaut. Ja. Das glauben Sie gar nicht. Ja, schön, sind schon länger in Berlin jetzt, oder? Sind Sie gerade?
Berlin, die Hauptstadt. Das politische Zentrum des Landes, ständig in Bewegung.
Können wir da rein oder ich glaube, da kommt man auch gut rein.
Ja,
sehr gern.
Für Joachim Huber ist das Heimat. Berlin ist der Ort seiner Familie, wenn man so will, der Ort seines Lebens. Und beinahe, da ist es auch der Ort seines Todes. 5 Jahre ist es alles her, als er von einem auf den anderen Tag um sein Leben kämpfen muss. Und das gegen einen Feind, den er gar nicht kennt, den er kurz vorher noch für harmlos befunden hat. Und dieser Feind, der setzt ihm richtig zu und zerstört sein Leben, so wie er es bis dahin kennt. Aber mal ganz von vorn. Es ist der Jahreswechsel 1920 und der Spiegel titelt Zentralchina meldet mysteriöse Lungenkrankheit. Gemeint ist das Coronavirus, Covid-19. In der Öffentlichkeit wird die Krankheit noch nicht ganz ernst genommen. Auch von Joachim Huber nicht, zumindest vorerst. Das Virus, das bleibt nicht nur in China, sondern wird übertragen, auch nach Deutschland.
Ich war aber total lässig. Ich dachte, ich bin ja sowieso unsterblich. Und dieser Virus, den ja noch keiner richtig kannte in seinen Konsequenzen und Auswirkungen, diesen Virus werde ich auch überstehen. Also ich hatte keine Maske auf, nichts.
Joachim Huber, der ist Journalist und arbeitet damals für den Tagesspiegel in Berlin, in der Medienredaktion. Das heißt, er schreibt eigentlich über seine eigene Branche. Wenn man so will, dann macht er genau das, was wir hier gerade mit diesem Podcast auch machen. Nur tagtäglich und jahrelang. Damals im Frühjahr 2020, nur ein paar Tage bevor sich sein Leben für immer ändert, da herrscht Alltag. Er schreibt über den Eurovision Song Contest, der wegen Corona abgesagt werden muss, über eine neue Studie zu den Öffentlich-Rechtlichen, über die damals neue Netflix-Serie Freud und dann einfach gar nicht mehr. Stillstand, über Monate hinweg. Der Grund? In Joachim Hubers Körper, da herrscht Ausnahmezustand. Der kämpft wie nie zuvor. Für Joachim Huber wird das ein Punkt, der seine Einstellung zu Corona und die Art, wie er Journalismus macht, für immer verändert.
In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was der Journalismus während der Corona-Pandemie verpasst hat. Dass er oft Brücken eher eingerissen als aufgebaut hat und auch, dass er in dieser Zeit ganz krass für harte Maßnahmen argumentiert hat. In dieser Folge wollen wir klären, warum eigentlich und was lernt der Journalismus eigentlich daraus? Richtig aufgearbeitet ist das alles irgendwie noch nicht. Und vielleicht wird sich daran auch nichts mehr ändern.
Da war er dann, mein Feind, der bis heute mein Feind ist.
Also als ich mit diesen ganzen Verschwörungstheorien beschäftigt habe, mich selbst entdeckt habe.
Es ist nicht so, dass Leute nicht ansprechbar sind oder auch nicht ansprechbar waren.
Es müsste in der Gesellschaft eine andere Aufarbeitung stattfinden. Dann können auch die Medien in diesem Diskurs ihre Rolle spielen.
Wir sind Theo Steinbach und Raphael Balke. Und ihr hört Wellenreiter, die Medien in der Corona-Krise. Folge 3 – Verantwortung.
Also wir wissen ja, hier geradeaus links.
Hier.
Wir sehen uns gleich vor der Tür.
Prima, vielen
bis
Dank.
Gleich.
Bis gleich.
Bis gleich. Das ist der Askanische Platz. Tagesspiegel war nicht immer hier. Als ich zum Tagesspiegel kam, war er in der Potsdamer Straße. Und die Straße war aber im Niedergang. Und unser Haus damals auch runtergerockt. Das ist die schmalste Seite. Man wollte aber unbedingt den Eingang hier haben, damit die Adresse hier schick Askanischer Platz heißt. An sich ist der Haupteingang hier in der Straße links, aber die Adresse Bernburger Straße klingt nicht so sexy.
Wir stehen mit Joachim Huber vor dem Gebäude des Tagesspiegels. Er soll uns mal zeigen, wo er da genau gearbeitet hat. Und als wir ankommen, das hört ihr schon, da sprudelt es die ganze Zeit nur so aus ihm heraus.
Und jedes Zeitungshaus braucht ja Nebeneinnahmen, ne? Und so trifft man jetzt hier Leute, die reden dann von irgendwelchen Architekturen. Und man muss mal dazu sagen, die sind auf dem 2. Stock gegenüber der Kultur- und Medienredaktion. Und was haben die natürlich, die Architekten? Die geilste Kaffeemaschine ever. Und da habe ich mich dann auch mal bedient.
Vielleicht könnt ihr das schon so ein bisschen raushören, wenn Joachim Huber über den Tagesspiegel spricht. Er war richtig lang dabei beim Tagesspiegel. Die Taz hat mal über ihn geschrieben, dass es das Gerücht gebe, dass Joachim Huber schon in der Medienredaktion geboren wurde. 34 Jahre lang hat er hauptberuflich für den Tagesspiegel gearbeitet.
Wo ist oder wo war Ihr Arbeitsplatz?
Im zweiten Stock, das dritte und vierte Fenster von rechts. Angefangen habe ich aber als auf der Seite, da war man ganz weit weg. Wer da vorbeikam, der wollte wirklich was. Hier kommt mein großer Kollege, den kennt ihr wahrscheinlich, Gerrit Bartels. Ja, Tag, Herr Gerrit, das ist der Kulturchef.
Tag, Gerrit.
Wir sitzen doch im, Gerrit, da im zweiten Stock, rechtes Fenster nach links, ne? Drittes nach links.
Da, wo die Blumentöpfe stehen und dann das zweite davon links.
Fernab der Arbeit wohnt Joachim Huber in Berlin in einem kleinen Reihenhäuschen im vierten Stock. Und im Frühjahr 2020, da ist er zu Hause und ihm geht's nicht so gut.
Ich hatte eine Erkältung, wie man eben im März eine Erkältung bekommen kann, wenn man eben auch den öffentlichen Nahverkehr nutzt, und hatte Fieber. Und dann kam aber etwas hinzu, womit ich eben nicht gerechnet habe, und das war eben eine zunehmende Atemnot.
Zu dem Zeitpunkt fühlt er sich gerade mal seit 3 Tagen so richtig krank. Und in diesem Reihenhäuschen, in dem er wohnt, muss er immer Treppen steigen. Er wohnt ja schließlich im vierten Stock.
Und nach etwa 3 Tagen konnte ich die Treppe nicht mehr raufgehen, weil ich einfach nicht genug Luft hatte. Und dann hat meine Frau tatsächlich den Notdienst verständigt. Der kam mit Tatütata. Und ich weiß schon nicht mehr, wann er kam und wie das weiterging. Ich war sofort weggetreten.
Was Joachim Huber zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, seine Lungenkapazität, die ist auf 4% geschrumpft. Das heißt, er ist kurz vorm Ersticken.
Ich hatte eben diese extreme Atemnot und zugleich eine wahnsinnige Viruslast. Dann kam ich ins Gertrauden-Krankenhaus und wurde ins Koma versetzt, in dem ich dann 5 Wochen war. Tja, da war er dann, mein Feind, der bis heute mein Feind ist.
Sein Bewusstsein, das ist für 5 Wochen weg, so erzählt er das heute. Sein Körper aber, der muss richtig kämpfen. Und dann ein Herzinfarkt. Er bekommt 2 Stents gesetzt. Auch seine Nieren versagen zwischenzeitlich. Joachim Huber, der schwebt in Lebensgefahr. Aber er überlebt.
Als ich aufgewacht bin, bin ich in Charité Mitte. Die Charité Mitte hatte eine extra Etage eingerichtet, nur für Corona-Erkrankte. Und da bin ich dann aufgewacht und sozusagen ins Leben zurückgekommen.
Er bleibt eine ganze Weile im Krankenhaus. Auf dem Weg zur Normalität muss er wieder vieles lernen, zum Beispiel das Laufen.
Und gerade meine Tochter setzte mich dann immer in den Rollstuhl und hat mich wacker durch Berlin geschoben. Also ich kannte da kein Erbarmen. Papa bleibt nicht liegen, wir fahren jetzt mal los. Also was ich im Rollstuhl alles hier gesehen habe, Donnerwetter.
Joachim Huber, der will erstmal wieder richtig gesund werden. Und als es ihm besser geht, steht für ihn fest, er will wieder arbeiten.
Ich habe in der Charité gesehen, wie diese großen, ich sag mal, Wannen vorbeigeschoben wurden, so zugeklappt wie so ein Brotkastendeckel. Und darunter lag eben einer, der es nicht geschafft hat. Und wenn Sie das gesehen haben, wissen Sie genau, was Sie medial erreichen wollen und vielleicht auch erreichen können. Aufklären, warnen, all denen, die verharmlosen, mit großer Energie entgegentreten. Das habe ich als meine Aufgabe angesehen.
Als seine Corona-Infektion 1 Jahr her ist, geht Joachim Huber endlich wieder zum Tagesspiegel. Also in das Gebäude, das er uns am Anfang der Folge gezeigt hat. Nur diesmal, da ist er deutlich vorsichtiger.
Ich wurde sozusagen vom Saulus zu Paulus. Ich war wahnsinnig lässig gewesen mit dem Virus, nach dem Motto, China bleibt dort, pipapo. Und dann plötzlich sehr sorgfältig mit Maske, Test und so weiter.
Zurück in seinem Berliner Alltag. Da fällt Joachim Huber aber auch noch etwas anderes auf. Etwas, das ihn rasend macht. Eines Tages, da ist er am Mehringdamm unterwegs. Das ist eine ganz bekannte Straße in Berlin-Kreuzberg. Die verläuft so zweiseitig. Joachim Huber, der fährt auf einem E-Scooter auf der einen dieser beiden Seiten und plötzlich kommt ihm eine große Gruppe an Menschen auf der anderen Seite entgegen.
Ich habe erst gar nicht gemerkt, was die gegen was oder wofür die protestieren. In Berlin gibt es ja nicht wenige Demos. Dann hörte ich schon die Gesänge gegen das Impfen. Dann habe ich meinen Roller abgestellt, habe mich auf diesen Mittelstreifen gestellt wie Jesus und habe gesagt, ihr seid alle Lügner. Die haben erst gedacht, ich bin ihr Fan. Ich klatsche jetzt. Nee, ich habe geschrien, was ich konnte. Also ein bisschen kehrt um. Und dann wurden die, aber sind die auf mich losgerückt. Und dann kam Polizei und hat mich abgeräumt.
Für Huber war sehr klar, wie er die Gefahren durch das Virus bewertet. Seiner Meinung nach hätten die Medien konstruktiver berichten müssen.
Und da müssen die Medien anbieten, was sie können. Und mit Hilfe all derer, die dazu etwas vermitteln können, damit dann einer sagt, okay, der Virus ist da, er kann so und so wirken, aber ich kann dagegen etwas tun, ich bin nicht hilflos. Das ist auch ganz wichtig, dass die Medien nicht die Hilflosigkeit transportieren, sondern so viele Hilfsangebote wie nur irgend möglich.
Ihr merkt schon, auch Journalisten haben ihre eigene Geschichte mit dem Virus und deswegen vielleicht auch teilweise eine gewisse Haltung. Karin Dormann, die findet, dass diese Haltung zu oft die Linie der Politik unterstützt hat. Karin, die kennt ihr schon aus den ersten beiden Folgen dieses Podcasts. Sie ist Kunsthistorikerin, kommt aus Bayern und kritisiert die Berichterstattung zu Corona. Während der Pandemie hat sie fast ausschließlich Qualitätsmedien gelesen. Aber zwischendurch, da gibt es so eine Phase. Sie ist enttäuscht von der Berichterstattung und beginnt, sich von den Qualitätsmedien abzuwenden.
Also in der Anfangszeit habe ich mich nicht wiedergespiegelt. Ich war auch manchmal richtig wütend. Meine Nutzung von Medien hat sich geändert. Also in der Anfangszeit habe ich mir wirklich alles Mögliche reingezogen und habe immer danach gedacht, was ist das? Ist das logisch oder so? Ne? Und habe ja dann sehr schnell kritisch auch Dinge einfach abgelehnt.
Was Karin da erzählt, das geht nicht nur ihr so. Das erklärt uns Kommunikationswissenschaftler Markus Maurer. Er forscht an der Uni in Mainz unter anderem zum Journalismus während der Corona-Pandemie.
Also wenn man beispielsweise sich nicht impfen lassen möchte und dann ständig als Impfgegner und jemand, der die Pandemie massiv vorantreibt, beschimpft wird, auch in den Medien, dann mag man das halt irgendwann nicht mehr lesen. Und dann sucht man sich vielleicht seine Informationen am Ende doch anderswo.
Was Markus Maurer damit meint, sind Alternativmedien, die sich ganz krass für Freiheit aussprechen und denen das wichtiger ist als alles andere. Und er erzählt uns auch, dass diese Medien und auch soziale Netzwerke damals eine Sonderrolle hatten, weil sich da alle sammeln konnten, die die Maßnahmen kritisch gesehen haben. Heute hat Karin das aufgearbeitet und sieht es alles etwas anders.
Also als ich mit diesen ganzen Verschwörungstheorien beschäftigt habe, mich selbst entdeckt habe und gesagt habe, du, ja natürlich, eigentlich kann jeder Mensch in diesen Zug geraten. Du bist nicht der Bessere oder Intelligentere oder besser Aufgeklärte und bist geschützt vor sowas. Nee, das kann mit jedem passieren.
Mit skeptischen Menschen hatte Journalist Joachim Huber nach seiner Corona-Infektion häufig zu tun. Sie schreiben ihm an seine Tagesspiegel-Adresse und Huber, der antwortet. Meistens mit einem Telefonat.
Und das war schon eine intensive Erfahrung, weil das immer sehr persönlich wurde. Ich habe das dann immer so gemacht, wenn einer mich wüst beschimpft habe, habe ich immer gesagt, lassen Sie uns reden. Und ich habe dann bin immer drei Runden gegangen. Also wenn es beim dritten Mal nicht geklappt hat mit dem Gespräch, dann habe ich abgebrochen.
Und dabei lernt er etwas ganz Wichtiges.
Es ist nicht so, dass Leute nicht ansprechbar sind oder auch nicht ansprechbar waren. Nur manchmal hat es geklappt und manchmal hat es nicht geklappt. Also ich will nur sagen, meine eigene Kommunikation war beileibe auch nicht immer erfolgreich.
Alle Menschen, die hier zu Wort kommen, die haben ihre eigene Geschichte mit der Pandemie. Vor allem aber mit der Berichterstattung. Und jetzt? Artikel sind geschrieben, Beiträge gefilmt, Videos hochgeladen, Talkshows abgedreht. All das ist geschehen, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die Berichterstattung während der Pandemie, die ist vorbei, die ist nun mal gelaufen, wie sie gelaufen ist. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine richtig große Frage übrig. Quo vadis Journalismus? Was passiert jetzt?
Ich finde eine Aufbereitung und Aufarbeitung der Corona-Berichterstattung absolut wichtig. Corona war tatsächlich auch der Anfang einer Spaltung, die wir heute in Wahlergebnissen sehen. Dessen bin ich überzeugt.
Das sagt Barbara Junge, Chefredakteurin der Taz. Aufarbeitung, Fehler eingestehen. Nur geht das überhaupt? Ist das so einfach möglich? Wie sieht das aus, so eine Aufarbeitung?
Das aufzuarbeiten, das geht aber nur in einem gewissen Maß. Wenn man über Jahre über Corona berichtet, das ist nicht wieder einzufangen, indem man ein-, zweimal ein größeres Dossier, einen Podcast, YouTube-Video macht. Eine einmalige oder 3-, 4-, 5-malige Aufarbeitung wird diesen Schaden nicht wieder gut machen können. Ich verstehe das, dass die Menschen das fordern. Ich glaube, dass nicht alle dabei recht haben in ihren genauen Forderungen. Aber es geht nicht, das tatsächlich so wieder aufzuarbeiten, fürchte ich. Gerade nicht von den Medien.
Für Karin ist so eine Aufarbeitung ja besonders wichtig. Aber sie findet, dass auch schon während der Pandemie vieles besser geworden ist.
Ich glaube, die Medien sind auch irgendwann aufgewacht und haben kapiert, nur Berichterstattung, was die Politiker wollen, das bringt uns nicht voran. Wir lassen die Leute eigentlich allein, ne? Und dann kam ja außer auch da, also dann eine sehr breitere Diskussion auf, die dann, glaube ich, aber schon zu spät war. Da waren die Leute schon so unglaublich polarisiert.
Für Karin selbst war es noch nicht zu spät. Heute blickt sie ein bisschen versöhnlicher auf die Berichterstattung.
In meiner Verarbeitung blicke ich auch insofern auf die Journalisten, weil ich auch natürlich selber welche kenne, also wirklich auch mit Bewunderung. Und ich weiß auch, in welcher extremen Situation die selbst waren in der Zeit. Ich finde, es ändert sich schon vieles auch und es wird vieles reflektiert vom Journalismus. Und das finde ich wichtig und toll. Ja.
Die richtige Aufarbeitung ist für viele Menschen eine richtig große Sache. Barbara Junge glaubt aber nicht, dass die Medien das allein schaffen.
Es müsste in der Gesellschaft eine andere Aufarbeitung stattfinden. Dann können auch die Medien in diesem Diskurs ihre Rolle spielen. Aber Medien erfinden ja in der Regel nicht Diskurse, sondern sehen sie in der Rolle, sie zu transportieren, auch zu organisieren, schwächere Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Also das Konzept des diskursiven Journalismus ist uns schon sehr nah. Aber dazu braucht es einen Diskurs. Und in der Dimension können wir das gar nicht anstoßen.
Für sie steht fest, diese Aufarbeitung, von der sie spricht, die wird es so schnell wahrscheinlich nicht geben. Da ist nämlich noch ein anderes Problem, das das verhindert.
Dass die Medien, ich kann das für die Taz auf jeden Fall sagen, seit Anfang Corona nicht mehr zur Ruhe kommen und von einer Krise in die nächste stolpern und gar nicht mehr wissen, wie sie das überhaupt weiter leisten sollten. Weil wir hatten Corona, sind direkt in den Ukraine-Krieg gestolpert und haben dann auch noch den Gaza-Krieg. Wo soll dann mal eine gesellschaftliche Aufarbeitung stattfinden?
Hallo. Grüß dich.
Morgen.
Setzen Sie sich hin und sagen Ihren Kram auch
hier. Ja, super.
Was ihr da gerade hört, ist ganz am Anfang unserer Recherche aufgenommen. Da sitzen wir gerade im Büro von Markus Maurer an der Mainzer Uni, sprechen über die Berichterstattung, was gut lief, was schlecht lief.
Es ist jetzt, glaube ich, nichts grundsätzlich falsch gelaufen, je nachdem, wie man halt diese grundsätzliche Diskussion führt und wie man das sieht. Aber es gibt so ein paar Details, die können einfach besser laufen beim nächsten Mal.
Und während wir da so sitzen, da sagt Markus Maurer etwas Bemerkenswertes. Oder besser, er stellt eine Frage, die uns seitdem einfach nicht mehr loslässt.
Wie stellt man sich die Rolle der Medien in einer Krise vor? In einer wirklich existenziellen, schweren Krise? Wollen wir, dass die Medien dann ihre übliche Rolle als diejenigen einnehmen, die alles in Frage stellen und alles hinterfragen? Wollen wir dann auch, dass sie die Maßnahmen hinterfragen, was möglicherweise dazu führt, dass diese Maßnahmen halt nicht ernst genommen werden und dann die Pandemie eben vielleicht nicht so schnell oder am Ende vielleicht auch gar nicht beseitigt werden kann? Oder wollen wir halt in diesem besonderen Fall, dass die Medien einfach jetzt mal dazu beitragen, diese Pandemie zu beenden, indem sie halt meinetwegen harte Maßnahmen fordern und der Bevölkerung klar machen, dass das nötig ist?
Müssen Medien auch in der größten Krise überhaupt einen superkritischen Blick beibehalten, auch wenn die dadurch verschärft oder gar nicht gelöst wird? Barbara Junge hat da eine klare Antwort drauf. Eine Antwort, die vermutlich viele Journalisten so geben würden.
In einer solchen gesellschaftlichen Krise, bei der nicht abzusehen war tatsächlich, wie weit es noch gehen würde, steht für den ersten Moment die Bekämpfung der Krise im Mittelpunkt. Das heißt aber nicht, dass die Medien ihre kritisch blickende Rolle dabei aufgeben müssen. Wir kritisieren als Kontrollinstrument auf jeden Fall immer der Mächtigen und der Herrschenden. Aber dafür braucht es schon eine gewisse Grundlage, eine gewisse Wissensgrundlage. Und die musste halt erst geschaffen werden.
Wie man jetzt auf diese Frage blickt, das ist vermutlich individuell und trotzdem bietet sie Raum für Diskussion, für Aushandlung und für Grautöne. Und die Möglichkeit, mal zu reflektieren, wie man da eigentlich vorgehen will. Wie so eine Art Kompass in stressigen Krisenzeiten, in denen vor allem reagiert wird. Diese Grautöne, von denen wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, die sind uns in diesem Podcast ganz besonders wichtig. Und noch eine andere Sache.
Ist es hinterher nach so einer Pandemie vielleicht auch etwas einfach zu sagen, okay, das hätte aber alles ganz anders laufen müssen, weil man diesen anderen Wissensstand hat und jetzt weiß, wie es gelaufen ist?
Es ist wahnsinnig einfach, jetzt einfach zu sagen, es hätte alles besser und kritischer laufen müssen.
Und dann zuckt Barbara Junge mit den Schultern, zieht die Mundwinkel zusammen, hat so ein ganz leichtes Lächeln auf den Lippen, als würde sie sagen wollen, was für eine Frage.
Das war Wellenreiter, die Medien in der Corona-Krise. Ein Podcast von Theo Steinbach und Raphael Balke. Dieser Podcast ist im Rahmen unserer Abschlussarbeit am Institut für Journalistik der TU Dortmund entstanden. Herzlichen Dank an Michael Steinbrecher und Lukas Erbrich für die Betreuung. Wir danken Daniel Altmaier für die Musik. Und natürlich auch vielen Dank an all unsere Gesprächspartner, ohne die dieser Podcast niemals zustande gekommen wäre. Danke für die spannenden Gespräche. Zusätzliche Informationen und weiterführende Links findet ihr in den Shownotes.